Herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge. Heute mal mit einem etwas allgemeineren Thema. Und zwar gucken wir uns mal die größten Musik-Awards an, die Grammys, die ja jetzt letzte Woche gerade erst verliehen wurden. Und dazu habe ich natürlich wieder eine wahnsinnige Expertenrunde. Zum einen mal Daniel, ihr kennt ihn schon aus den ersten zwei Folgen.
Hallo, hi.
Und seinen Vater, der Musikwissenschaftler und Professor, Doktor.
Und überhaupt.
Und genau. Überhaupt der Beste ist
Volkmar. Vor allem auch Musiker ist.
Volkmar.
Danke,
Clemens.
Genau. Dankeschön.
Die Expertise in Person, genau. Und da steigen wir mal.
Die Expertise fängt direkt damit an, dass ich sage, wenn ihr schon Grammys hier sagt, Clemens, wenn du sagst Grammys und der Größte und überhaupt, ne, wir haben in Europa auch den Eurovision Song Contest und so weiter.
Ja.
Und wir hatten auch mal den Echo. Aber Grammy ist der Größte?
Grammy ist, glaube ich, so international wahrscheinlich der Größte, also weil die USA sich ja sowieso immer selber als die Größten wahrnehmen.
Nehmen wir so,
aber
ja.
Der Eurovision Song Contest ist ja nochmal ein ganz anderer Modus im Endeffekt.
Von Zahlen und sowas ist der Grammy, glaube ich, schon der Größte.
Waren nicht die Übertragungsdaten beim Eurovision Song Contest auch irgendwie weltweit die allergrößten überhaupt?
Ja, aber den ESC würde ich da nicht mit reinnehmen, weil es ja keine Awardshow ist, sondern
okay,
ein Contest.
Okay.
Also
das
ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ja.
Genau.
Aber ja, über den ESC können wir ja gerne reden, wenn der stattfindet. Das ist ja wahrscheinlich wieder im Mai. Der Fall, dann können wir dich ja nochmal einladen und dann können wir nochmal ein bisschen darüber reden. Genau, man kennt dich eventuell auch von unserem Kanal. Ich habe ja schon mal ein Video mit dir zusammen gemacht über den ESC. Das war auch sehr, sehr schön. Kriegt bis heute viel positives Feedback.
Na dann gut.
Ist auch immer noch ein sehr, sehr gutes Video. Kann man sich immer noch angucken. Ist immer noch aktuell, weil da ändert sich halt nicht viel, wieso man da gewinnt. Naja, aber steigen wir mal ganz grob ein. Was sind denn die Grammys überhaupt?
So wie ich das richtig verstehe, hat es ähnlich wie beim Oscar etwas mit einer Academy zu tun. Das heißt, da werden ganz, ganz viele Fachleute angesprochen, eingeladen, die was dazu zu sagen haben. Fachleute in Amerika bedeutet ja auch meistens Leute, die irgendwie im Business zugange sind. Die brauchen jetzt nicht akademisch gebildet zu sein, wie ich immer so vorsichtig sage, sondern die brauchen eigentlich nur große Geschäfte gemacht zu haben. Also irgendwie bedeutend zu sein. Quantität zählt da oft auch schon so, dass man als Experte eingeladen wird. Jemand, der schon mal 3, 4, 5, 6 Hits hatte, gilt dann als ein jurorwürdiges Mitglied.
In der Akademie sind auch einige deutsche Produzenten und Songwriter aufgenommen worden in den letzten Jahren. Also ich glaube, das ist eine ziemlich internationale Jury.
Und ich glaube, am meisten Aufmerksamkeit kriegt jedes Jahr halt die Haupt-Awardshow. Bei CBS wird die inzwischen übertragen, die auch ein großer Geldgeber sind. Und die entscheiden dann, welche Awards dort gezeigt werden. Und das sind dann die, die wirklich Aufmerksamkeit kriegen. Heißt zum Beispiel, Kategorie Rock ist dieses Jahr quasi komplett aus der Awardshow rausgefallen. Die wurde nur noch quasi offstage übergeben.
Man müsste an dieser Stelle nochmal kurz sagen, wie viele Awards es ja auch gibt. Es sind nicht 10,
viele,
sind nicht 20, sind nicht 40. Clemens sagt Stopp, ich glaube es sind 84.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Ich habe versucht, alle Awards mal in so eine Excel-Tabelle aufzuführen und nach einer halben Stunde hatte ich glaube ich 20 Awards zusammen und wollte einfach nicht mehr.
Ja, mit schwerem Schlaggewicht hin auch zu christlicher Musik und Gospel-Songs und Blues.
Und auch aufgeteilt und so in ganz viele Einzeldinge. Also da gibt es dann irgendwie beste traditionelle Country-Produktion. Beste Moderne und so weiter, New Age, Urban,
wo man
Pop,
erst
wie auch immer.
Dann beginnt zu verstehen, wie wichtig und wie groß diese Märkte jeweils alle sind. Die leben natürlich auch davon, auch der esoterische Markt dort, dass er da so einen Preis bekommt, weil es eine gewaltige Szene, die auch viel Geld schlichtweg umsetzt.
Ja, aber es ist halt natürlich ein bisschen schade, wenn dann viele Kategorien halt hintern runterfallen, die halt gerade nicht so die Größte sind, so Metal.
Hast
und
du denn mal angeguckt, was
Best
halt Opera Recording ist dieses Jahr?
Nee, das habe ich leider, soweit habe ich nicht runtergescrollt.
Das ist für diese Szene extrem entscheidend, wer da ausgezeichnet wird. Ne?
Ja, absolut. Also ich glaube sowieso, das ist für alle immer sehr entscheidend. Das ist ja so ein bisschen so, die Grammys habe ich immer in der Wahrnehmung, dass das für die Leute so ein, wie so ein Badge ist, den man sich anstecken kann. Also das ist gar nicht so wichtig, dass ich wirklich den Grammy gewinne, sondern es ist einfach wichtig, dass ich das dann nachher in meine Biografie schreiben kann und den Leuten sagen kann, ich bin Grammy-Gewinner oder die meisten schreiben ja schon auf ihre Internetseite. Was
nominiert.
Heißt schon nominiert?
Ja, ja.
Ist ja auch schon eine
Referenz.
Riesenleistung. Ne?
Aber wenn man neben der goldenen Schallplatte noch einen Grammy stehen hat, ist natürlich schon ganz geil, wenn jemand ins Studio kommt.
Ja, klar.
I-Tüpfelchen, würde ich sagen. Kannst du deine Preise auf jeden Fall erhöhen, je nachdem, welchen Service du anbietest.
Ob es sich wirklich in Geldwert ausdrückt, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, die kriegen das ja immer erst dann, wenn der Geldwert schon geflossen ist. Wenn ich die 3 Platin-Alben habe, dann kriege ich auch noch The Record of the Year drauf. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Ego-Bestätigung und auch wahrscheinlich eine extrem wichtige kommerzielle Referenz.
Ja, wahrscheinlich für die ganz Großen auch nicht so entscheidend, aber wenn man so ein New Artist ist oder so ein bisschen kleiner, in so einem
der
kleineren
Sprung
Genre
überhaupt
drin ist und dann sagen kann, ich habe einen Grammy gewonnen, das öffnet ja nochmal ganz andere Türen. Und ich glaube, dafür ist der Preis auch relativ wichtig. Es ist auch ganz schön, dass es so viele Kategorien gibt, aber halt wirklich schade, dass in der Preisverleihung selber sich immer nur die gleichen Leute ein bisschen abgefeiert haben.
Weißt du denn als Fun Fact, wer die meisten Grammys in seinem Leben gewonnen hat?
Ich ahne, dass du es gerade weißt, ja.
Also ich weiß nur,
die Beatles.
Also ich weiß, man würde ja denken, dass es so eine Popgruppe ist oder sowas. Aber es ist der, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche, ist der Dirigent Sir George Solti mit 31 Grammys.
Also 31. Kanye West hat, glaube ich, 21 gewonnen.
Okay, dann sind,
der dürfte auch relativ weit oben
dann dabei sein. Dann seid ihr jetzt sozusagen in der Neuzeit mit Kanye West, aber mit diesen Dirigenten sind wir wahrscheinlich rückblickend 10, 50, 60, 80 Jahre.
Ich glaube, der ist schon vor 2000 dann gestorben.
Na
also
eben.
Der wird das also alles das in den 50er, 60ern abgeräumt
klingt mir
haben.
Deutlich länger her.
Mhm. Ja. Ich glaube, das andere ist, die größte Popgruppe ist U2, die hat 22 Mal den Grammy gewonnen, habe ich mir hier notiert.
Den Grammy
Country ist 27 Mal irgendeine Frau aus Alison Krauss. Krauss ist 27 Mal ausgezeichnet. Also nur so, das fand ich ganz lustig.
Ja. Seit 1959 werden die, by the way,
verliehen. Die immerhin mit Robert Plant auch zusammen was gemacht hat und deswegen auch in dieser Szene dann ihren Namen dort etablieren konnte, befestigen konnte.
Ah, okay, die ist dann auch so Crossover-mäßig ins Pop-Genre oder ins Rock-Pop-Genre
da. Das war eine große Sache mit Robert Plant zusammen.
Und bei Country sind wir auch direkt wieder bei den aktuellen Grammy Awards, weil das Album des Jahres, ja also zumindest für mich relativ überraschend, an eine Country-Sängerin gegangen ist, die ich jetzt so gar nicht kannte, aber es kann natürlich auch gut daran sein, dass sie in Amerika ein Riesenstar ist. Ich weiß es jetzt nicht, hat sich jemand von euch informiert?
Wir reden von Madame Musgraves, ja.
Genau.
Ja, klar, das ist eine ganz große, die auch schon längst etabliert ist und so weiter. Aber das ist eben eine Szene, die hier fast nicht im Radio läuft, die hier in den Medien praktisch nicht auftaucht. Europa hat mit Country wirklich nur in irgendeiner entweder nostalgischen oder in einer sehr fachmännischen Beziehung etwas zu tun.
Ja, genau.
Ich glaube nicht, dass irgendein großer Mainstream-Sender hier ernsthaft Dolly Parton oder irgendwas drüber hinaus.
Ja, es sei denn, die Bosshaus übernehmen das einmal.
Okay, gut.
Dann wird's gespielt.
Dann ist das so ein Country-Uptouch, ne? Oder Never Ever oder so.
Ja, genau.
Also so von den reinen Zahlen, da weiß man ja auch nicht genau, wie die das vergeben. Von den reinen Zahlen ist Kacey Musgraves auf jeden Fall nicht ganz oben, wenn man jetzt mal zum Beispiel guckt, dass Drake in der Kategorie war, Post Malone war in der Kategorie, Cardi B war in der Kategorie.
Okay, jetzt sind wir wieder in der Relation.
Ne, wenn wir das auf die wirtschaftlichen Zahlen jetzt mal reduzieren und nur bei Spotify gucken, ist Kacey Musgraves weit hinter Drake zum Beispiel.
Okay, aber da muss man natürlich wieder so ein wenig, theoretisch hätte man früher gesagt, so den Nischenblick haben dort. Verrückterweise, da kommen wir ja wahrscheinlich auch als Thema drauf, ist eben Rap plötzlich Mainstream. Das heißt, alle Kids hören Rap, aber nicht mehr alle Kids hören Country. Ne?
Ja, das hat man ja auch daran gesehen, dass sehr viele Rap-Kategorien in der Hauptpreisverleihung vergeben wurden.
Ist ja wohl eine große Entwicklung, speziell auch bei diesem Grammy. Das war ja noch vor einigen Jahren noch deutlich anders.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Da gab es ja auch im Echo immer dann die Diskussion sogar, die der Kollege dort auch mal auf der Bühne offen gemacht hat, dass Rap immer nur ganz kurz vorm Ende so als Rausschmeißer hinten angehängt wurde, obwohl es das größte Genre aktuell ist, so das meistwachsende.
Also jetzt nur noch mal dazu, ne, zu den aktuellen Listenern fand ich einfach den Unterschied so krass, dass Kacey Musgraves liegt bei 3 Millionen Hörern jetzt nur bei Spotify. Ich habe jetzt die anderen Kanäle nicht überprüft. Drake hat da fast 42 Millionen.
Na gut, das heißt, er hat ein Publikum, was so diese Kanäle ganz anders nutzt, die auch diese Kanäle ganz anders nutzt. Ne? Der übliche Country-Hörer kauft sich die CD und hört die sich dann im Auto an.
Wahrscheinlich, ja, obwohl ich mir jetzt auch denken würde, dass Drake auch mehr CDs abgesetzt hat in Amerika. Also irgendwas, was ich damit sagen will, ist, dass die, glaube ich, schon nach irgendeinem anderen Gesichtspunkt auch aussuchen.
Also ich glaube, dass kommerziell speziell Rapmusik ist natürlich wirklich übergreifend, über Hautfarbe, Kulturhintergrund, soziologischen Hintergrund und so weiter. Rap ist ein Mainstream geworden. Den kann sowohl Rap der verwöhnte
geworden, genau,
da das kann der verwöhnte Mittelschichtskid genauso hören wie der Underdog oder sonst was.
Das ich würde mich jetzt nicht mehr als Jugendkultur sehen und
du hörst das auch noch,
ich höre Rap. Also ich glaube, Rap ist erwachsen,
endgültig
auch
Mainstream
geworden mittlerweile.
Ja, auf jeden Fall, aber Rap ist die größte Jugendkultur aktuell. Ja. Also das, was früher so Punk war oder eine Zeit lang, ist halt inzwischen Rap. So die Kleidung, da merkt man das ganz eindeutig. Ja. Sneaker gehen für 1.000 Euros über die Kasse.
Und diese Jugendkleidung und so tragen jetzt auch noch jung gebliebene 30 bis 50.
Ja, genau. Ihr könnt es ja nicht sehen. Ich habe natürlich auch eine Kappe auf, die so nach hinten gerichtet ist.
Und so ein Oversized-Hoodie, ne? Ja, genau. Sehr, sehr cool auf jeden Fall.
Clemens, du musst mir gleich erklären, was ein Oversized-Hoodie ist dort. Ne? Ja, habe ich bestimmt auch.
Einfach 3 Nummern zu groß kaufen, dann passt das schon.
Okay, habe ich bestimmt auch.
Ja. Nee, aber jetzt gehen wir mal einfach mal so ein bisschen weg von dem Allgemeinen, sondern gucken uns mal die diesjährige Verleihung an, weil die war ja, das war jetzt so die erste Grammy-Verleihung, die ich wirklich in ihrer Gänze geguckt habe. Sie wurde live nicht in Deutschland übertragen leider, sondern sie wurde dann am Abend danach auf so einem Spartensender der ARD, ARD One heißt der, wurde die dann nochmal ausgestrahlt, was ganz angenehm war, weil man da die Werbung von CBS sich nicht angucken musste, sondern die Werbepausen wurden einfach immer geskippt. Und man hat gemerkt, es sind sehr, sehr viele Musik-Acts gewesen. Das ist wirklich eine Musikshow, die sich selber abfeiert. Und das fand ich auch ganz cool, weil die waren auch alle ziemlich groß inszeniert und ziemlich durchstrukturiert. Sehr, sehr große Stars sind dort aufgetreten. Sehr, sehr schöne Anleihen an verstorbene Künstler wurden gemacht. Und insgesamt eine schöne Show gewesen, fand ich. Was ich allerdings ein bisschen schade fand, ist, die gesamte Show über wurde so ein bisschen das Motto gefahren, Musik ist Leben, Musik bringt Leute zusammen, Musik ist das Wichtigste auf der Welt für diese Leute. Und das ist natürlich auch eine richtige Botschaft, die ich auch wichtig finde. Sie ist allerdings immer so ein bisschen konträr dann zu dem, wie diese Preisverleihung abläuft, weil die Leute, weil da sich halt diese Glamour-Szene so selber abfeiert und die Leute, die da sind, ja schon seit, da sitzen dann die ganzen großen Plattenbosse und diese Leute, die da sind, halt schon, also die in der Preisverleihung selber stattfinden, so diese kleineren Kategorien, da sind sicherlich auch noch Leute, die abends mal vor 30 Leuten auftreten und so, dass ja eigentlich der Musikspirit ist so, aus dem man ja auch kommt, aber die Leute, die da sind, haben sich oft durch die Industrie so hochgearbeitet und dann wirkt es ein bisschen verlogen, einfach zu sagen, ja, es ist das Wichtigste, dass euch Leute zuhören.
Na ja, gut, lieber Clemens, damit bist du natürlich in der großen Welt der Gegensätze. Wenn wir mal einer politischen Veranstaltung beiwohnen würden, wo dann immer über Frieden und soziale Gerechtigkeit geredet werden sollte oder auch geredet wird dort, ob die dann das wirklich leben, wagen wir dann auch mal zu bezweifeln. Ne? Aber immerhin, es ist ja Thema und ich glaube, es ist ja ganz aktuell, dass zum Beispiel diese berühmte schwarze Musik jetzt überhaupt auch mal mehr anerkannt wird, dass die berühmten, wie auch immer, schwarz gefärbten Musiker überhaupt mehr in den Vordergrund gerückt werden. Noch vor Jahren war das eine Riesendiskussion. Warum sind nur weißhäutige Musiker da so im Vordergrund? Also ja, insofern sind das ja schon große Schritte. Ne?
Also dieses Jahr,
große Schritte. Ne?
Ich weiß nicht, wie stark wir da direkt einsteigen. Für mich waren die Grammys dieses Jahr wirklich, wir wollen es politisch korrekt machen, ja, so wie es nur möglich geht. Es gewinnen ganz viele Frauen. Es werden ganz viele unterrepräsentierte Minorities kriegen Preise verteilt. Es sind ganz viele schwarze Künstler, Latino-Künstler nominiert. Also ich glaube, letztes Jahr war der Hashtag, der auf Twitter sich verbreitet hat, Grammys so male. Das war das, was alle kommentiert hatten. Also alle hatten vorgeworfen. Und siehe da, dieses Jahr
hat sich beginnt deutlich das, verändert.
Wo wir jetzt über den Showablauf reden, ist, war zum Beispiel, wo es mir ganz stark aufgefallen ist, war das Intro. Da kommen dann vier Frauen waren das rein, ganz berühmte Frauen.
Das Intro war ja Havana mit ganz vielen männlichen Gastparts, aber Camila Cabello ist auch als Frau
eröffnet. Eröffnungsrede.
Da kam dann Michelle Obama, Lady Gaga war dabei.
Lady Gaga war dabei, ja.
Alicia Keys dann ja noch in der Mitte und
J-Lo.
Genau, J-Lo.
Und da sieht man, wie tough die Ladies heute geworden sind. Ne? Vor 50 Jahren wäre es undenkbar gewesen, vor 20 Jahren wäre es ungewöhnlich gewesen, aber noch vor 3 Jahren hätten die Leute gestaunt. Jetzt ist es Normalität.
Hier ist dann auch immer so der Punkt, wo ich dann überlege, so ist das jetzt ein bisschen zu gewollt? Also diese Reden, was du angesprochen hast mit Musik ist Leben, Musik verbindet uns. Da stehen dann da so 5 Multimillionäre auf der Bühne.
Es ist ein bisschen angestrengt.
Aber trotzdem ist es natürlich, auch wenn sie da 5 Multimillionäre hinstellen, die so Plattitüden klopfen, ist es natürlich an sich auch irgendwo ein ganz großes Zeichen, dass die 5 Frauen jetzt da hinschicken. Man kann es jetzt sehen, ja, die wollen es ja nur allen recht machen, aber andererseits ist es natürlich auch wirklich ein ganz tolles Zeichen, dass sie diesmal 5 Frauen das starten lassen haben.
Ja, aber da ist halt auch mal die Frage, so dann haust du da so eine Michelle Obama rein, die jetzt halt mit der Musikbranche an sich jetzt nicht so am Hut hat, einfach so als politisches Statement, da ist halt dann immer die Frage, wie wichtig ist einem die Message oder wie wichtig ist es einem, dass in der Presse dann später positiv über die Grammys geschrieben wird. Bei den Oscars ist es ja genau das gleiche gewesen, weil die ja letztes Jahr alle Oscars All Right geschrien haben und dann auch versucht wurde, das irgendwie zu retten. Ja.
Aber wen hätten sie sonst nehmen sollen? Mit natürlich. Michelle Obama haben sie natürlich irgendwie eine Figur, die einigermaßen neutral dastehen kann, die anerkannt ist.
Die auch mit ihrem Lebenslauf absolut dafür steht.
Ne? Und die auch nicht irgendwie verdächtig ist, dass sie da in irgendwelchen Sachen verwickelt ist. Die ist wirklich eine gute Wahl gewesen, finde ich, dafür. Ne?
Erfolgreich, schwarz,
ja,
Frau,
sehr erfolgreich, weiß Gott. Ja.
Also das, was eigentlich immer viel zu wenig in den letzten Awardshows immer drin war, in den Grammy Awards.
Gerade werden ja jetzt diese Bauhauszeiten gerade wieder aufgegriffen. Gibt es jetzt als große Dokumentation Bauhaus irgendwann in den 20er, 30er Jahren dort neue Architektur und solche Sachen. Und ich will nur kurz sagen, und dazu war das große Thema auch, dass dort zum ersten Mal Frauen eingeladen wurden, ins Studium doch da sich zu integrieren und dass sie dann so zahlreich kamen, dass sie dann zum Beispiel nur am Webstuhl sitzen durften, weil man wirklich Angst davor bekam, was machen die Frauen und was war das kommerziell erfolgreichste Produkt, alles das, was mit Teppichen und Weben und Vorhängen zusammenhing. Ne? Damals begriff man erst, dass Frauen so wichtig sein könnten. Ne? Ja. Jetzt langsam haben sie es geschafft.
Ja, ist eine schöne Entwicklung, dass man da inzwischen so viel reinpacken kann. Ich meine, man sieht es auch an vielen Kategorien, dass der Grammy versucht, politisch korrekt zu arbeiten. Ja, also ich meine, This is America hat Single des Jahres und Record of the Year gewonnen. Und
Wir kommen zu den Kategorien. Ja.
Das und Rap-Album des Jahres ist Cardi B geworden, als weibliche Rapperin, die sehr, sehr viel Shitstorm dafür hat.
Sollen wir über die einzelnen Kategorien mal reden?
Genau.
Gern reingehen, ja.
Clemens, die Kategorien, die sind nämlich schon sehr, sehr spannend dort. Ne? Ich fand das ja diesmal so, gerade diese ganz, ganz großen Kategorien, die sind ja wirklich quasi motivierend, inspirierend. Was sind da für Songs ausgewählt worden? Was ist da als beste Recording ausgezeichnet worden? Ich finde das sehr spannend. Ich sage also direkt schon mal als Einleitung. Im Prinzip gehören diese Songs alle in den Musikunterricht und müssten dort entsprechend mal vorgestellt werden.
Ja, auf jeden Fall. This is America, kann man jetzt mal sagen, hat die beiden großen Single-Kategorien gewonnen, außerhalb vom Rap auch.
Welche gehen denn zuerst in welche Kategorie jetzt?
Ich weiß jetzt nicht, was ist nochmal der genaue Unterschied über Song of the Year und Record of the Year eigentlich?
Darf ich? Ja, natürlich. Weil ich das immer so spannend fand. Im Deutschen finde ich das sehr missverständlich. Single des Jahres und Song des Jahres, da denkt man, du Liebe, was soll der Unterschied sein? Ne? In Record of the Year, sprich Recording of the Year, wird schon deutlich, dass dort endlich auch mal die Toningenieure gewürdigt wurden. Insofern ist diese Kategorie nämlich noch relativ frisch. Bis dahin wurde ja eigentlich immer nur der Interpret, der Komponist, der Song ausgezeichnet. Jetzt endlich, Jahrzehnte her immerhin, wird eben auch der Technikbeteiligte, Produzent, Engineer oder sowas, mit zumindest in die Bewertung aufgenommen. Das ist die Single des Jahres, nämlich The Record of the Year.
Ah, okay. Ja, wie gesagt, das beides hat This is America gewonnen von Childish Gambino. Ja.
Also das andere ist dann wirklich die Komposition, der Song des Jahres.
Ne? Ja, und wer es noch nicht gehört hat, das hat letztes Jahr sehr, sehr große Wellen geschlagen mit Musikvideo zusammen. Wahnsinnig mega viele Views auf YouTube geholt, Ewigkeiten lang diskutiert worden, viel adaptiert worden für andere Länder. Und ist im Endeffekt eine große sozialkritische Abhandlung mit Amerika zu der Zeit. Viel mit schwarzen Vorurteilen und mit schwarzen Ängsten wurde dort gearbeitet, aber auch mit der so ein bisschen falschen Darstellung von Amerika als so großartig freies Land und wie das alles so ein bisschen scheinheilig daherkommt. Das ist sowohl im Video als auch im Lied sehr, sehr offensichtlich und eine große sozialkritische Hymne gewesen.
Und das gekoppelt mit extremster Gewalt, ne?
Ja. Also sowohl
brutales Abschlachten.
Sowohl im Sound als auch im Video als auch im Text.
Ja, ja.
Also wirklich ein tolles Gesamtkunstwerk.
Auch hier muss man wieder sagen, vor 20 Jahren wäre so ein Video nicht ins Fernsehen gekommen.
Dann reden wir mal über Record of the Year jetzt gerade, ne, wo die Tontechniker ausgezeichnet werden.
Die Macher.
Die Macher hinter die Produzenten.
Ja, Herr Tontechniker, was ist denn so gut gemacht worden an diesem Song?
Oh, also erstmal ist es mixed by Ali. Das ist natürlich einer der größten Namen im Mixing-Geschäft. Also ich glaube, viel größer geht's nicht. Das ist, glaube ich, einer der großen Schüler von Dave Pensado, der mittlerweile eine riesen eigene Karriere aufgebaut hat und, also ich würde sagen, an sehr, sehr vielen Hits beteiligt ist, die in den letzten Jahren rauskommen.
Also es trifft hier keinen Unbekannten, ne?
Nee. Macht auch die ganzen Kendrick Lamar Sachen, glaube ich, auch.
Also ja, der wird super viel machen. Also der hat eine riesen Liste an Credits. Also ich gucke aber gerade nochmal die Liste durch. Da sind natürlich gegen Boy Wonder ist er angetreten, Tom Elmhurst, der sagt mir natürlich auch was. Das sind natürlich, treten da schon ein paar Legenden. Tom Elmhurst war zweimal nominiert. Der war einmal mit The Joke und einmal mit Cello von Lady Gaga nominiert.
Und jedes Mal beteiligt, ja.
Also der gleiche Tontechniker war zweimal in der gleichen Kategorie nominiert, ne? Ist zweimal leer ausgegangen. Also da merkt man schon, da spielt halt auch nur eine Elite gegeneinander, ne?
Ja, Leute, die wirklich im Geschäft drin sind, sind das, ne? Und dieses Record of the Year, muss ich ja mal sagen, ist ja wirklich auch eine Auszeichnung für diese extrem gelungene Sample-Technik, die da so drin ist. Das ist ja alles schon so unauffällig. Also mir fällt da so gleich am Anfang die akustische Gitarre auf. Ich weiß ja nicht, Clemens, ob wir das gleich mal hören dürfen, zumindest ansatzweise. Dann diese Verschiedenheiten, wie dann so ein Gospel-Chor aufgebaut wird. Dann nachher beim Song des Jahres können wir ja gerne mal über die musikalische Struktur reden. Gibt's ja immer so diese zwei großen Parts, diesen düsteren Part und diesen anderen eher so ein bisschen beschwingten Part. Wie die das musikalisch und eben soundmäßig umsetzen, ist sehr beeindruckend. Es gibt ja da immer den schönen Spruch, dass Klang eigentlich das Medium der heutigen Musik ist. In dem Klang festmachen die Kids, die Zuhörer, die Rezipienten, das, was sie so mit diesem Song verbinden. Und da ist eben so ein Gospelchor, steht für irgendwas, eine bestimmte Sample-Kick-Technik, das würde Daniel jetzt besser wissen und so weiter, steht für irgendwas.
Das ist America, ne?
Das so ist unfassbar umfangreich und gleichzeitig so gekonnt gemacht, Hut ab.
Ich wollte noch ganz kurz einwerfen, wo ich gerade bei Doppelnominierung war, Mike Bosie ist auch als Mastering Engineer zweimal in der Kategorie nominiert gewesen, ist aber auch zweimal leer ausgegangen.
George Marino, ist der eigentlich noch im Rennen dort?
Chris Athens hat
aus der Marino-Fabrik,
hat God's Plan gemacht. Der ist einer der Nachfolger. Der sitzt neben Chris Gerringer im gleichen Raum bei wie heißt das Mastering nochmal?
Marino, ne? Marino Studio?
Ja, aber es heißt anders.
George Marino?
Ja, Marino ist der Chef von dem Mastering in New York. Mhm.
Ja, was ich bei dem Teil noch ganz interessant fand, ist, bei der Preisverleihung selber war...
Edit, Mike Bosie dreimal, der hat ja auch den Winner-Song gemacht.
Okay. Habt das?
Oder jetzt, kann ich sagen? Jetzt darfst du.
Also bei der Preisverleihung selber war ja auch Donald Glover, beziehungsweise also Childish Gambino ist das Rap-Alter Ego von Donald Glover, der ist ja auch Schauspieler und alles. Und er war überhaupt nicht vor Ort. Also, und das wurde scheinbar Alicia Keys nicht mitgeteilt, weil sie irgendwie noch 30 Sekunden lang über die Bühne lief und Childish rief, was ich sowieso schon ein bisschen komisch finde, weil es ja...
War das denn jetzt ein bewusster Protest? So wurde es doch wohl auch ausgelegt.
Dass er nicht,
ne,
da war?
Ja.
Kann sein, das habe ich jetzt nicht so nachgelesen, aber sie hat halt die ganze Zeit noch nach ihm gesucht. Anscheinend hat ihr niemand mitgeteilt, dass er einfach nicht vor Ort ist, und dann die Frau, die den Preis dann für ihn entgegengenommen hat, musste sie dann noch antippen und sagen, ey, kannst den Preis mir geben, er ist nicht da. Das fand ich irgendwie von der Organisation her ein bisschen komisch.
Ich glaube, Protest hatte nur Ariana Grande gemacht. Die hatte einen Tweet abgesetzt, also so sinngemäß, ich weiß nicht, wie er wirklich war, aber so sinngemäß, das ist nicht meine Art von Musik, ich will nicht in konkurrieren, ich will nicht bewertet werden oder sowas von irgendwelchen Leuten, ich mache nur Musik.
Nur sowas habe ich gehört.
Das war
was
Ariana
jetzt bei
Grande
ihm hier speziell ist, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, Kendrick Lamar ist auch ferngeblieben der Veranstaltung.
Ja, mehrere sind.
Ja, genau.
Also ich glaube, da war schon so ein gewisser Protest diesmal da.
So eine gewisse Widerstrebigkeit, ne? Mhm.
Also auch da werden Kritiker wahrscheinlich teilweise sagen, toll, dass ihr dieses Jahr mehr Leute aus der schwarzen Community nominiert habt, und andere werden sagen, aber ein bisschen scheinheilig könnte das schon sein. Also ich weiß nicht, in welchem Lager da wer einzuordnen ist.
Eine wunderbare Überleitung, wie ich finde. Muss
ja erstmal ankommen bei der schwarzen Szene.
Dann gehen wir mal
über
zu Album des Jahres.
Ich wollte noch gerade was zu Song of the Year sagen.
Ah, du kannst noch was zu Song of the Year sagen.
Also
klar,
bei Song of the Year, da würde ich gerne nochmal gerade, ich muss hier, weil es so viel ist, auch gerade hinscrollen, Song of the Year zu den Nominierungen. Da habe ich ehrlich gesagt This is America nicht verstanden. Das war nicht mein Song of the Year. Ich finde den geil, den Song. Ich finde das Video geil, aber ohne Video guckt sich das doch kein Mensch zweimal an.
Ja, auf keinen Fall. Der Song hat garantiert nicht gewonnen, weil der schön klingt.
Es war
Song
super politisch korrekt.
Genau. Jungs, er ist halt Jungs, das politische
Jungs,
Song.
Ich habe da zufällig eine Gitarre dabei. So, jetzt geht's aber los. Also, das Witzige ist an diesem Song, darf ich mal ganz kurz was dazu sagen, dass der natürlich alles das zusammenfasst, was Amerika musikalisch in der Popmusik in den letzten 50, 60, 80 Jahre dort gemacht hat. Ne? Es gibt diesen einen großen Teil mit dem Dur. Das ist die Gospel. Von Woody Guthrie bis irgendwas hin. Das kommt auch ganz fröhlich rüber und wird auch schön gemacht. Und dann kommt plötzlich ein ganz düster Mollteil. Auch so ein bisschen out of tune, immer so die ganze Zeit. Und da heißt es immer, this is America, this is America. Und da kommt dieser ganz düstere Moll-Akkord, immer dieses this is America. Und da kommen auch die finsteren Erschießungsszenen und weiß ich was alles. Und dann plötzlich wieder. Diese Gegensätze musikalisch auszudrücken.
Wenn wir schon gerade drin sind, können wir, glaube ich, ganz kurz mal reinhören. Ich glaube, dann wird uns der Rechteinhaber noch nicht umbringen. Einmal ganz kurz.
Das ist dieser düstere Mollteil. Alles aus so einem tiefen D.
Da haben wir den diesen
das
Übergang.
Das ist geil, aber jetzt zum Beispiel God's Plan, ey, der lief überall. Und den haben die Leute in ihren Autos laut geredet. Der hier lief halt überall mit Video in Kombination.
Okay, aber er ist ja hier als Record of the Year. Man hört ja schon diese ganzen Sounds, die da hinten ablaufen und sowas. Und als
jetzt sind wir bei Song of the Year.
Und als Komposition.
Ja, genau. Bei Record verstehe ich es.
Ja, okay,
bei Record finde ich es auch sehr angemessen, sehr geil gemacht.
Ich wollte sagen, als Song des Jahres, was ich auch vorhin schon sagte, ist er wirklich quasi motivierend. Hier wird zum ersten Mal wahrscheinlich ein Song ausgezeichnet, der nicht über Strophe, Zwischenteil, Refrain, Strophe, Zwischenteil, Refrain läuft oder so, sondern hier wird mal eine Collage ausgezeichnet. Sie sagen ja nicht unbedingt, es gibt keinen anderen Song oder sowas, aber das ist wirklich mal ein innovativer Touch in dem, was überhaupt nur möglich
quasi
ist.
Quasi das Gegenteil von The Middle.
Quasi das Gegenteil. Ja.
Weil The Middle fand ich auch einen weirden Sound hatte, fand ich. Also der war nicht so, also vielleicht von den Akkorden her und so weiter, aber vom Soundbild her war der schon, musste man zwei, dreimal hören, um sich da reinzufinden.
Würde ich auch sagen.
Also da würde ich so sagen,
du musst ja gucken, unser Experte hat ja riesen Zettel mit den einzelnen Akkordstrukturen. Wir müssen das ja mal ein bisschen rauskitzeln, was da alles stehen hat.
Ich würde ja hier erstmal sagen, das, was so ein Max Martin oder so in all den Jahren bisher angeboten hat, Britney Spears mit oder wie all den ganzen,
die liefen Boys ja, waren ja auch wieder nominiert.
Die liefen doch alle wirklich ganz brav, immer mit Strophe, Refrain, alle können mitsingen, dann kommt wieder eine Strophe, dann kommt ein kurzer Zwischenteil, dann kommt wieder Refrain bis zum Abwinken. Das ist hier wirklich ganz anders. Und das auszuzeichnen, hat natürlich auch wirklich eine motivierende Wirkung. Und das gibt auch den Kids mal Mut, die so vielleicht jetzt auch mal arbeiten wollen.
Ja, aber wie gesagt, wie wir eben schon gemeint haben, man kann halt auch wieder sagen, ja, es ist halt der sozialkritische Song des Jahres gewesen. Da ist es natürlich dann passend, den auszuzeichnen, um politisch korrekt zu bleiben.
Aber mit mir habt ihr natürlich einen Experten, dem muss ich ganz schnell die Hand heben. Ich glaube ja, dass bei Popmusik im Endeffekt dann doch immer die Musik zählt. Also bei allen soziologischen Sachen, es gibt ja schon in den 60ern, gibt es immer große Veröffentlichungen, da heißt es immer, Popmusik ist die Musik, Protest ohne Worte. Klar, konnte man denen immer unterstellen.
Das wäre ein Slogan für den Grammy gewesen.
Ne, Protest ohne Worte, also Musik ohne Worte, Protest ohne Worte. Aber es ist schon mehr, es sind schon diese Kombination. Du hast uns jetzt gerade schon diesen Moll-Teil angespielt, du musst gleich nochmal ganz kurz in diesen Dur-Teil reingehen. Wie die diese Kontraste aufbauen und dann eben auch wirklich visuell umsetzen, da würde ich schon sagen, das Erste ist diese Musik. Und wenn ich diese Musik höre, ich stelle mir das vor, im Kopfhörer und steige irgendwo in XY Amerika da in irgendeine U-Bahn ein zwischen Chicago und Bronx und San Francisco und sehe so diese Szenen und ich vermute, die werden genau diese Kontraste Schlag auf Schlag haben. Da kommen diese drei Typen, die kaum noch vor Armut stehen und vor Hunger stehen können und dann kommt dieser super reiche Typ, der da gerade aus dem Cadillac aussteigt. Ich glaube, in Amerika ist wirklich, this is America, dieser Gegensatz wirklich evident in jedem Moment und das bringt dieser Song.
Ja, damit man es falsch versteht, ich persönlich fand es super, dass der ausgezeichnet wurde. Es war auch von der Liste,
großer Fan.
Von der Liste der Nominierten war das auch wahrscheinlich der Song, den ich am meisten gehört habe, neben Rockstar von Post Malone vielleicht, weil der Rest nicht so mein Ding ist. Aber ja, wo wir gerade mal, wollte es nochmal hören, hier nochmal der Gospel Part von dem Song.
Welche Fröhlichkeit da plötzlich rüberkommt.
Wunderschön einfach. Und jetzt kommt im Video gerade Donald Glover rein, holt sich gleich aus dem auf die AK und jetzt sind wir wieder bei
der Sonne. Da kommt wieder dieser, ne?
Ja, und wie viel da Inhalt noch drin ist, also dass der Gospelchor bestimmte Anzahl an Leuten hatte, weil irgendwann in der Kirche von Schwarzen rumgeschossen wurde und so, da ist super viel drin in dem Song.
Ich glaube, wird ganz viel angesprochen.
Sehr wichtig, dass er ausgezeichnet wurde, ja. Aber wir können uns ja nicht die ganze Zeit an einer Kategorie aufhängen oder an zweien, wie wir jetzt waren.
Aber das sind natürlich die Big Ones. Ne?
Ja, und es gibt ja noch eine dritte Big One-Kategorie und das ist Album des Jahres, was ja am Ende Golden Hour von Kacey Musgraves gewonnen hat, wo ich aber auch nochmal persönlich was zu sagen wollte, bevor ihr jetzt gleich natürlich da eure Lobhymne auf Kacey Musgraves vielleicht loswerden könnt. Und zwar bei den Nominierten hat man auch gesehen, Invasion of Privacy von Cardi B war noch mit drin, noch ein paar andere und Black Panther, The Album, also der Black Panther Soundtrack. Und gerade diese Nominierung fand ich schwierig, weil im Endeffekt, das ist ein Machwerk gewesen, das ist auf jeden Fall produktionstechnisch, das ist unter der Gesamtleitung so ein bisschen von Kendrick Lamar gelaufen, der hat bei den meisten Songs mit arrangiert und wahrscheinlich noch ein paar Produzenten von ihm mit dabei. Und die haben das Ding aufgezogen und das ist in ganz viele Künstler zusammengebracht worden und das ist auch ein tolles Album geworden, so gesehen. Aber es ist halt nicht so richtig ein Album, weil es ist halt ein Soundtrack für einen Film. Und dafür gibt es ja theoretisch auch eine eigene Kategorie. Und
über den wir bitte auch noch gleich sprechen.
Gerne, ja, gerne. Ja. Aber es ist halt meiner Meinung nach nicht das Album des Jahres. Album des Jahres, da hätte zum Beispiel ein Astroworld reingepasst, was einfach...
Den Mastering-Engineer von Black Panther kennt er schon, ne?
Wie gesagt, das ist das Team von Kendrick Lamar mit drin. Und auf jeden Fall das Black Panther-Album, das ist halt wie bei den Oscars, wo Black Panther auch super oft nominiert wurde, obwohl es halt einfach... wie viele sagen würden, mittelmäßiger Film ist, der jetzt nicht auszeichnungswürdig wäre.
Aber
einfach, weil es dieser schwarz-supportende Film ist. Und das ist halt einfach so eine Frage, die ich jetzt in den Raum stellen möchte, ob man dieses Album aus rein musikalischer Sicht nominiert hat oder aus rein idealistischer Sicht.
Ich sag mal nur ganz allgemein, dann du darfst bitte auch gerne was, aber ich sag mal allgemein, hier kommt natürlich diese Akademie ins Spiel. Ich glaube, diese Akademie besteht aus Hunderten von Mitgliedern und wie das so in demokratischen Prozessen ist, hinterher fragt man sich, warum eigentlich alle bei dem Kompromiss mit den Zähnen knirschen hinterher. Ne? Es ist wahrscheinlich eine Quantitätsentscheidung. Wenn schon ein Album Golden Hour heißt, dann hat es auch schon viel Resonanz gehabt. Ich denke, das Ding ist ja in seiner Szene erfolgreich. Ich vermute mal vor allem, dass es nicht so sehr gestört hat und dass es nicht so irgendwie aneckt oder sowas. Das heißt, alle oder ganz viele haben erstmal gesagt, super oder zumindest schon mal ziemlich gut. Und dann kann so etwas, was von allen als ziemlich gut eingestuft wird, in der Masse, in der Menge, im Durchschnitt, natürlich eine super gute Note haben. Während so ein Panther-Album oder sowas würde natürlich dazu führen, dass einige sagen, ekstatisch, super, super Wahnsinn und einige es radikal ablehnen. Das kann im Durchschnittsnoten-Bewertungsspiegel dann dazu führen, dass so eine Golden Hour einfach ganz dezent plötzlich auf dem ersten Platz liegt.
Ja, also ich fand es halt ein bisschen schade für einige Alben, die es halt dann nicht reingeschafft haben, weil, wie gesagt, ein Astroworld, das hat alle Rekorde gebrochen, das ist hoch und runter gelaufen in Amerika, das war einfach das Jahr des Travis Scott und er ist mit null Preisen da rausgegangen am Ende.
Ja, aber,
und dass der nicht mal nominiert wird in Album des Jahres,
ist halt einfach schade. Aber hier muss man wirklich sagen, die Nominierung, ne, Daniel hat es vorhin auch gesagt, die Nominierung an sich ist auch schon eine Auszeichnung. Da dazu zu gehören, ist also schon gewaltig.
God's Plan war, glaube ich, der meistgespielte Song auf der Erde 2018.
Er hat ja auch Rap-Song des Jahres bekommen.
Ja, ein Rap-Song, aber es war für mich der Song des Jahres irgendwie, der da nominiert war. Und da gehen viele leer aus. Also deswegen frage ich mich ganz oft, es müssen Juryentscheidungen sein, weil es wird nicht nur auf Verkauf geachtet. Ich weiß nicht genau, was, also für mich sind die Kriterien nicht ganz greifbar. Das ist immer das, wo ich überlege. Ich verstehe nicht genau, wer da beurteilt. Ich denke, es sind viele Leute, die Erklärung, die du eben gegeben hast.
Also bei Song des Jahres hätte ich mich auch gewundert, wenn da God's Plan gewonnen hätte. Das sind ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wirklich konkret wisst, das sind nur zwei Akkorde.
Ja.
Das ist immer nur A-Moll, H-Moll und dann fehlt eigentlich noch ein E-Moll. Darf ich bitte zu meiner Gitarre hier greifen dort? Ne? Haben wir genug Zeit. Ja,
ist so der gute Trick. Du weißt also quasi nie, wo deine Tonika ist.
Genau, du weißt nie. Dann wäre sie aufgelöst, aber das machen die nicht. Clemens, du musst gleich den Song nochmal anspielen. Und im Prinzip läuft das die ganze Zeit mit diesen völlig indifferenten tonalen Sachen dort durch. Hat natürlich extrem viel Platz dafür für tausende Sachen. Jeder kann seine Gedanken dort reinstecken oder reinmachen.
Ist das nicht neu und fresh?
Aber dass er da so eine Akademie fragen muss, ist das der super, super Song des Jahres? Die werden natürlich irgendwo beeindruckt sein, aber
es ist nicht ganz leicht. Ja, aber ist ein Song dadurch ausgezeichnet, weil er zwei Teile hat und einer ist ein bisschen schräg?
Aber das ist schon extrem unkompliziert. Ne?
Ja, aber ist das nicht vielleicht auch extrem modern und krass.
Ja, klar.
Ja, der Song hat einfach den gesamten Zeitgeist so ein bisschen aufgenommen. Ja. Auch mit diesem viralen Part, wo er dann diesen tollen Flow mit drin hat. I love my bed and my mama. Und so. Und das Video halt auch. Das Video ist halt auch so, ja, ich habe $1 Million und gebe die irgendwelchen armen Leuten. Das ist halt
eine
tolle Aktion auf jeden Fall. Aber es ist halt natürlich ein Selbstläufer. Es ist absolut sicher, dass das funktionieren wird. Und alle dann sagen, wow, Drake hat diese tolle Aktion abgezogen.
Und wir reden über den Song des Jahres, ne?
Ja, hier, das ist der Song. Da hört man die zwei Akkorde.
Und das ist es, ne?
Ja. Der Beat verändert dann, also da kommt jetzt noch ein Drumset rein und dann später diese...
Okay, ich kippe jetzt mal The Middle und In My Blood haben wahrscheinlich 4 Akkorde oder 5 Akkorde im gesamten Song mit leichten Variationen drin.
Nein, ist völlig richtig. Wir zählen jetzt nicht die Akkorde, um daraus die Qualität abzuleiten.
Keine Qualität, die man daraus
abzuleiten. Ist auch schwer, so einen Song auf 2 Akkorden interessant zu halten.
Ich finde es viel schwerer, aus 2 Akkorden das Ding zu machen.
Na klar, ich bin der Erste, der sagt, macht's möglichst simpel, damit eben möglichst viele Hörer ihre Welt darauf einbringen können. Ne? Es ist der Soundtrack meines Lebens, wenn der Song möglichst offen und sozusagen leer ist, weil dann kann ich meine Sachen dort reinbringen.
Ja, genau.
Kann
Drake hat Song halt werden. Viel Platz auf diesem Song auch.
Ja.
Und she said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. Das kennt jeder. Das ist einfach eine Catchphrase geworden und das ist einfach viral gegangen.
Wisst ihr, Album of the Year, gibt es eine sehr interessante Studie gerade über die letzten Grammys, die ich gefunden habe. Prozentual Album of the Year von 2013 bis 2019. Wie viel Prozent männliche Gewinner, wie viel Prozent weibliche Gewinner?
Ganz viele männliche, vermute ich mal. Oder ist das die Kategorie, wo die
Album
Damen...
Album of the Year.
Ist das die Kategorie, wo die Damen dann nach vorne geschoben werden?
Also, ich sag's mal, ich nehme mal vorweg, es sind 93% männlich der Gewinner gewesen.
Ja, das wäre das Übliche.
Also ist dieser Kacey Musgrave für mich auch vielleicht, würde man wieder ein Zeichen gesetzt haben, weil es ist, okay, es sind einige Frauen, dieses Jahr sind wirklich viele Frauen in dieser Kategorie nominiert worden.
Auffällig.
Es war Cardi B, Brandi Carlile, es war Her, Janelle Monáe.
Es musste quasi eine Frau
diesmal werden. Kacey Musgrave. Also es war eigentlich schon ziemlich deutlich, ja, dass es dahin gehen muss.
Das ist ja auch okay, das ist ja auch wirklich gut. Das ist höchster Standard für Country-Musik und sowas.
Super gut. Ne? Ich kannte sie nicht. Ich hatte noch nie was von Kacey Musgraves gehört davor. Aber ich habe es mir auf Spotify angehört und ich fand es jetzt auch sehr...
Wir reden ja bitte nachher auch noch über Shallow und sowas dort und Lady Gaga, die ja plötzlich auch auf Country dort macht. Ne? Das gerne. Ist einfach eine Klangwelt, die einfach auch sehr beeindruckend ist. Ne? Also hat gar nichts mit Rap, hat gar nichts mit bösen Texten, hat gar nichts mit sowas zu tun. Allein, ich muss immer sagen, Golden Hour. Ne?
Ja, ich habe ihren Auftritt da gesehen, wo sie ja mit dem weißen Flügel und dem weißen Mikrofon allein auf der Bühne stand. Das ist halt eine ganz reduzierte, auf die Musik fokussierte Sache. Das ist halt schon eine schöne Sache auf jeden Fall.
2018 habe ich, glaube ich, gefunden, sind 17% aller Artists waren überhaupt female.
Auch innerhalb der Nominierungen.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob es um die komplette Szene geht oder über die Nominierung da, aber das wird ja ähnlich verteilt
sein. Hast du eine Zahl für dieses Jahr?
Nee, für dieses Jahr habe ich jetzt noch nichts Genaues, aber es ist deutlich mehr. Wir können ja jetzt zählen. Wir haben in der Kategorie Album of the Year.
Ja, ich habe jetzt mal nur die Hauptkategorien aufgerufen.
Also wenn ich jetzt Album of the Year zähle, sind es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Records. Dann sind es 1, 2, 3... 4, 5.
Also allein mit Kacey Musgraves, dann Lady Gaga, dann Dua Lipa und so weiter. Ne? Da also kommt schon einiges zusammen.
Also in der Album of the Year sind 5 von 8 Frauen gewesen.
Und dann noch Cardi B nicht vergessen.
Und das ist im Gegensatz zu 82-17% vom letzten Jahr doch ein deutlicher Wendepunkt.
Gigantischer Unterschied, ja.
Ich meine auch bei den Gewinnern von den einzelnen Kategorien, wenn ich hier Bestes Country-Album ist ja auch wieder Kacey Musgraves gewesen.
Die hat ordentlich gewonnen. Ne?
Ja. Die hat,
glaube ich, die meisten Preise
auch abgewonnen.
Ja,
absolut, dann eröffnen wir jetzt.
Eine Hauptkategorie fehlt uns noch. Also es gibt offiziell 4 Hauptkategorien, Song des Jahres, Single des Jahres und Album des Jahres, also Record of the Year, Song of the Year, Album of the Year und Best Newcomer im Endeffekt. Und bester neuer Künstler hat gewonnen Dua Lipa direkt nachdem sie auch aufgetreten ist und dann, wie ich finde, einen tollen Auftritt gemacht hat. Ich mag nicht alle ihre Lieder und ich mag auch ihren Style nicht so gern, aber man muss schon wertschätzen, wie viel die in diesem Jahr gemacht hat. Ich glaube, die hat 3 oder 4 Riesenhits gemacht dieses Jahr. Super, also schon beeindruckend. Stimme. I Don't Give a Fuck war der eine, dann hatte sie noch New Rules und so weiter, habt ihr garantiert alles gehört. Gigantisch dieses Jahr durchgestartet.
Und jetzt muss ich ja auch noch mal sagen, wenn ich mich richtig orientiert habe, Dua Lipa kommt doch ursprünglich aus Albanien und sowas, ne? Ist da nicht auch...
Glaube aber als UK-Artist geführt.
Britische Sängerin, ja.
Genau, aber ist auch sozusagen so eine...
Ja, auch schon wieder ran.
Migration. Dua Lipas Familie sind Kosovo-Albaner.
Genau, genau. Und jetzt muss man auch mal wieder überlegen, noch in den 60ern, 70ern war Albanien im Schlagschatten der Welt. Da kannte kein Mensch das Land überhaupt. Geschweige denn, dass jemals eine Sängerin hätte
Weltstar
da...
daherkommen.
Ne, ein Weltstar hätte werden können. Ne? Unfassbar, was sich da getan hat. Und auch das ist ein wichtiges Zeichen, was die Grammys hier setzen.
Ja, da waren aber auch, ich muss sagen, in dieser Kategorie waren auch sehr viele Leute, von denen ich noch nie was gehört habe. Her hatte ich mal am Rande was von gehört und sonst kannte ich da niemanden von.
Na gut, es sollte ja auch bester neuer Künstler sein. Dafür war ja Dua Lipa so unbekannt, ja auch nicht mehr im Vordergrund.
Die hatte schon 1, 2 Hits.
Ja, aber die waren ja alle letztes Jahr. Also sie ist letztes Jahr groß geworden.
Ja, ihr erstes Hit-Album war ein Jahr vorher, ne? Das ist 2017 gewesen.
Ja, weiß nicht. Also sie hat auf jeden Fall dieses Jahr, glaube ich, ihren Rise gehabt. Ich habe dieses Jahr von ihr mitbekommen und...
Also fürs Lebenswerk wäre es noch ein bisschen früher.
Ja, das auf jeden Fall.
nein, aber so ganz aus dem Unbekannten tauchen die auch nicht auf. Ne?
Also so ein großer Star wirst du ja auch nicht einfach so von heute auf morgen. Da musst du ja schon irgendeinen Plattenboss haben, der an dich glaubt und dich da nach vorne schiebt.
Wohl, ich checke gerade, also Dua Lipa ist 2017 das Album, Mitte 2017 erschienen.
Also schon
das
noch
heißt,
eher neu.
Singles,
ne?
Ihre Singles waren dann auch noch wahrscheinlich 2018 erst ausgekoppelt. Das heißt, sind dann erst Hits geworden in dem Jahr. Also super Sänger, ich bin ein ganz großer Fan. Die hat ja da ein Mega-Album hingelegt mit, ich glaube, so wie sie heißt, heißt auch das Album. Ne?
Ja, und du wolltest die ganze Zeit schon auf Lady Gaga hinaus. Und dann kommen wir jetzt mal in die Pop-Kategorien. Wir haben beste Pop-Solo-Darbietung und beste Pop-Duo-Darbietung. Beides Lady Gaga, einmal
und bester Song geschrieben für Shallow. Visuelle Medien, best Song written für Visual Media. Ist auch genau. Shallow da. Amrik, ne? Wie geht's? Jetzt konnte man einfach mit der Gitarre plötzlich wieder Musik machen. Nix irgendwelche Samples und Keyboards und so. Die spielen wirklich alle nur Gitarre.
Ist fast schon wieder so ein Gegenmovement, ne? Gegen die Hip-Hop-Kultur und sowas. In 2 Jahren spielen alle wieder nur Gitarre.
Ja, da stellt sich einer hin, spielt eine richtig gute Martin-Gitarre und kann sie auch ganz gut spielen. Und dann finde ich natürlich alles klasse, was auch an Details da jeweils dort geht. diesen Song, wenn man den dann so ganz bewusst hört, dann merkt man ja direkt von Anfang an plötzlich schon, wie so bestimmte Elemente kommen. Also, ich muss da immer wieder genauer hingucken dort, dann fängt das ganze Stück an irgendwie mit E-Moll und geht nach G-Dur, aber es ist eben nicht 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sondern es ist 1, 2, 3, 4 und... Ja, direkt am Anfang kommt schon so eine rhythmische Komponente rein, die ich absolut beeindruckend finde und wo ich auch wirklich sage, es ist eben spannend, wie die von Anfang an irgendetwas aufbauen. Und dann geht dieser ganze Song so weiter, dass man auch hier wieder denken könnte, da kommt ein Intro, dann kommt eine Strophe und dann kommt der großartige Refrain und dann wird das wieder wiederholt und so. Und vielleicht kommt hinterher auch nochmal ein Zwischenteil oder sowas. Nein, es geht auch hier wieder völlig anders, weil sie stellen diesen ersten Teil vor und machen weiter dann. Den wiederholen sie dann so ein paar Mal und irgendwann kommt plötzlich ein ganz anderer Teil. Ein Teil 2, der dann eigentlich unvermittelt irgendwie nur dahinter kommt. Dieser erste Teil, um es direkt vorweg zu sagen, wird nie wieder aufgegriffen, der kommt auch nie wieder vor. Und plötzlich nach dem ersten Vorstellen von diesem zweiten Teil kommt ein gigantischer Modulationszwischenpart, wo dann plötzlich mit Dur-Akkorden hin und her gemacht wird und das Ganze unheimlich aufgebaut wird. Und dann geht's aber wieder mit diesem zweiten Teil dort dramatisch, majestätisch weiter. Das heißt, es werden eigentlich als Collage nur diese zwei großen Teile und dieser modulierende Zwischenteil wird irgendwo mal reingeschoben dort vorgestellt. Und der ganze übliche Popmusikaufbau, nochmal Strophe, Zwischenteil, Refrain oder sowas, kommt hier überhaupt nicht zum Zuge. Und das Ganze wird so dramatisch und gleichzeitig so puritanisch schlicht mit einer einfachen akustischen Gitarre aufgebaut. Yeah, kann ich wirklich nur sagen, so muss man es machen.
Ja, und wie erwähnt hast, written for visual media, also das ist ja der Film-Soundtrack gewesen, ja, zu dem Film A Star is Born.
Der Film ist ja auch klasse.
Der
ja,
genau damit arbeitet, das ja, geht ja genau um diesen Konflikt zwischen ja, Popmusik und Indie-Musik, wo auch dann viele natürlich am Ende kritisiert haben, so am Ende wird es nicht so ganz aufgeschlüsselt, aber naja, es geht ja genau darum, wir haben ja den Indie-Musiker, der klein bleiben möchte und also der klein bleibt, weil er halt solche Sachen macht.
Seine Musik
genau,
macht.
Genau, und dann haben wir sie, die in den großen, die große Popwelt reingeht und so, das ist ja genau die Thematik des Films und da passt dieser Song natürlich perfekt
wunderbar
zu.
Da gibt's auch diese wunderbare Serie Nashville, die das auch immer aufgegriffen hat, wo auch verschiedene Helden dort immer so miteinander konkurrieren, wo auch immer diese Thematik, ne, authentische, ehrliche Musik gegen kontra super breite Massenmusik, aber eben doch alles eben perfekt produziert und perfekt gemacht und super gespielt und mit einer Band interpretiert, wo man wirklich nur auf die Knie gehen kann. Und dass sie das so auszeichnen und dass ausgerechnet so eine Lady Gaga dann als wirkliche Musikerin da auftritt, fand ich total beeindruckend. Kennt ihr eigentlich diesen Bradley Cooper? Ist der mehr Schauspieler als
Bradley
Musiker?
Bradley Cooper ist mehr Schauspieler und das war sein Regiedebüt.
Okay, gut.
Also,
ja,
und
weil
was
den kannte ich als Musiker so
und
gar
und der
nicht
hat mehr Klicks auf Spotify als Casey Musgrave.
Ja, aber was man dazu sagen muss
sieht
ist...
Sieht besser aus, ja.
Das weiß ich nicht.
Was man dazu aber sagen muss, ist, war ja auch einmal kurz ein kleiner Ausschwang in den Film rein, wo alle immer gegen Remakes schießen und sagen, Remakes machen alles kaputt und Remakes sind scheiße. Dieser Film ist ein Remake.
Ach,
also
ja,
es gibt ganz...
Ja,
es ist halt ein Remake aus einem Jahr...
Remakes finde ich blöd.
1937 wurde der Film ursprünglich gedreht.
Okay, das ist
und
lange her.
Ganz viele der größten Filme aller Zeiten sind Remakes. Zum Beispiel Ben Hur, der 1950er Streifen da, ist ein Remake aus einem 1930er Jahre Film. Ja. Also Remakes sind nicht immer schlecht, sondern es reicht auch manchmal eine gute Story zu nehmen, die schlecht umgesetzt war und sie gut umzusetzen.
Ich mag es, wenn er so aktuelle Beispiele heranzieht.
Ja, mir fällt gerade kein anderes bei, aber es sind viele, viele
ja,
große Filme-Remakes und deswegen, also man darf da auch nicht immer sagen, Remakes sind grundsätzlich scheiße,
nein,
weil Remakes machen
haben
auch
wir gar nicht gesagt
besser.
Also ich fand das auch wirklich beeindruckend, wie sie das dort auf die Bühne kriegt und den Song an sich, Clemens, du musst jetzt gleich bitte nochmal den Anfang anspielen dort, ne? Wie diese, ich denke, es ist eine Martin-Gitarre, wie diese schlichte, aber eben doch sehr edle, teure Martin-Gitarre da so gebracht wird und wie das dann so ein bisschen so Hawaii-Gitarre, da so Steel-Pedal-Gitarre dort gemacht wird, dieser ganze Country-Touch und gleichzeitig Lady Gaga so ehrlich und authentisch ihre Stimme dort einsetzt, schon preiswürdig.
361 Millionen Listenings auf Spotify kann man auch mal machen und hier, das ist der Song A Star is Born. Kommt,
Shallow.
Kommt Musik? Hier kommt Musik.
Bisschen Jubel drunter gemischt.
Ja, ein bisschen Jubel drunter.
Ja,
und dann bleibt es auf diesem halben Teil stehen.
Na, und wo ist der Lady Gaga?
Ein bisschen Retro.
Das ist immer noch der erste Teil, schon ein bisschen größer gemacht. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Das ist der modulierende Zwischenteil. Da kommt jetzt ganz andere Akkorde rein. Und jetzt bleibt's auf diesem Teil. Der ist schon mal vorgestellt worden. Kennen wir auch aus tausend anderen Songs, aber der ist natürlich... Oh, lass ihn bitte laufen.
Das ist halt das Soundbad.
Das ist natürlich grandios. Ne? Darf ich mitspielen? Darf ich mitspielen?
Ja, klar. Mach das lieber, damit die GEMA nicht meckert.
Ne? Und das wird dann so aufgegriffen dort. Da kommt auch keine Veränderung mehr. Auch das verändert sich nicht. Es kommt nicht ein spezieller Refrain oder irgendwie so etwas. Finde ich strukturell eben auch sehr ungewöhnlich und finde es ganz beeindruckend, dass zwei von diesen Strukturbeispielen so hoch gewürdigt werden.
Ja, hat auf jeden Fall verdient gewonnen. Dieser Song war ja auch ein Riesenhit, auch im Kino. Und ist wohl auch sehr empfehlenswert, der Film.
Wer sagte, der Film wäre so gut gewesen? Ich glaube, es gibt auch andere, nicht nur Retro-Fans wie ich hier, sondern ich glaube, der Film gilt auch in der Jugendszene als wirklich sehenswert.
Ja, der Film hat halt wirklich in den
Kinokassen unser gemeinsamer Retro-Freund David fand ihn sehr gut.
Ja, es ist halt ein Film, den Musiker lieben müssen wahrscheinlich so. Also so als kritischer Kinozuschauer kann man da auch wieder ideologiekritisch rangehen und sagen, ja, sie haben ja die Popwelt dann doch wieder als zu positiv dargestellt oder als zu erstrebenswert oder sie hat sich denn doch hingegeben oder so. Aber
im Endeffekt,
das braucht man nicht aufmachen. Das wurde bei La La Land ja auch gemacht, wo dann auch gesagt wurde, ja, Jazz wurde ja dann doch wieder in den Hintergrund gerückt und so. Vielleicht sollte man manchmal Filme auch einfach nur angucken und genießen und dann tut es.
Und die Amerikaner können es natürlich wirklich gut. Bei La La Land habe ich dann auch geschluchzt, als dann plötzlich der, wie war das, der Pianist kriegt sie dann im Endeffekt nicht. Ne? Es klappt nicht. Es gibt kein Happy End.
Da könnte ich dir jetzt eine halbe Stunde einen Vortrag drüber halten, wie die Story ist.
Lass uns doch lieber die nächste Kategorie machen.
Genau, machen wir die nächste Kategorie. Wo gehen wir hin jetzt? Bestes
Bestes Country-Album können
wir uns entscheiden. Sind wir jetzt bei Rap oder was?
Wir werden
bestes
jetzt,
Musikvideo.
Grundsätzlich werden wir jetzt erstmal bei bestes Gesangsalbum Pop und traditioneller Pop. Das interessiert aber, glaube ich, niemanden. Und Ariana Grande war ja auch nicht dabei. Also lassen wir sie auch mal raus. Die hat nämlich bestes Gesangsalbum Pop gewonnen.
Und ist verrückt, wie so am Rande dann die ganzen Sachen dann immer so abgehakt. Mein bestes Musikvideo ist dann wieder This is America.
Du gehst die Grammy-Liste durch, Clemens.
Ich gehe die Grammy-Liste durch. Beste, ich weiß jetzt nicht, ob wir unbedingt über Country reden müssen, weil wir da alle drei wahrscheinlich nicht so richtig viel Plan von haben. Wir hatten ja Kacey Musgraves schon wieder drin und wahrscheinlich haben unsere Hörer auch das meiste davon nicht gehört. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir in die wahrscheinlich in der Preisverleihung wichtigsten Kategorien dann wieder rein, was dann tatsächlich der Rap wäre, weil es halt gerade so das größte Genre ist. Und da gab es ja ein großes Echo von der Zuschauerschaft, also auch viel Negatives, weil bestes Rap-Album hat gegen Swimming von Mac Miller, der eine ganz tragische Todesgeschichte hatte dieses Jahr, Daytona, Pusha T, Astroworld, Travis Scott und so waren da alle nominiert und Victory Lap von Nipsey Hussle, den kenne ich jetzt leider nicht, das Album, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
Ist dann gleich so kollateral auch nochmal Sieger geworden.
Im Endeffekt hat Invasion of Privacy von Cardi B gewonnen und da haben sich dann schon viele aufgeregt.
Hier sieht man noch, dass die Frau etwas unterrepräsentiert ist in diesem Business. Hier ist noch so eine normale Verteilung. Und Cardi B ist die erste, die es jemals gewonnen hat als Frau jetzt, ne?
Ja.
Den ersten
Female. Aber beste Darbietung Rap-Gesang, Sang-Performance ist wieder Childish Gambino, ne?
Ja, aber bleiben wir jetzt erstmal im Rap-Album, können wir gleich nochmal drauf gehen. Aber ich finde es interessant, also es ist auch, würde ich sagen, von dem, was ich gehört habe, auch eins der ersten Rap-Alben von einer Frau, die ich auszeichnungswürdig halte. Allerdings, meiner Meinung nach, ist es dann doch nicht, also ich hätte lieber Daytona oder Astroworld oben gesehen, weil ich das dann von der Bedeutung für die Szene und auch von der Qualität her die besseren Alben fand.
Okay, wir müssen den Clemens für die Akademie nominieren, merke ich. Ne?
Wir haben euch vorgeschlagen.
Das hat ja immer jeder eine Meinung, ist ja bei der WM auch so und deswegen will ich die ja jetzt hier auch raushauen. Das ist ja
das eben das Problem mit dieser Akademie. Ne? Da sind so viele Hunderte dort, was dann wirklich den Ausschlag gibt. Es ist ja immer so ein bisschen wie bei der Papstwahl. Da sitzen dann Hunderte an Kardinälen und wer es dann wirklich dann nachher schafft dort, ist auch mal
die hatte schon die Hits, ne? Die hatte schon die Hits 2018, Cardi.
Sie hat aber auch immer nur erzählt, was sie alles mag. Das ist halt wirklich,
I like diamonds, I like socks.
I like money.
I like
das ist so eine gute Voraussetzung für den Job.
Like socks. Ja, sie hatte, also ich bin ja Cardi B-Fan.
Ich wollte auch nicht sagen, dass sie schlecht wäre. So. Das war also, überhaupt nicht. Die hatte einen ganz großartigen Auftritt.
Hätte auch noch bessere geben können, klar. Das ist immer bei diesen Akademie-Entscheidungen. Ne?
Nee, ich meinte halt.
Also Astroworld ist ein Riesenalbum, so muss ich auch sagen.
Das ist halt von der Produktion her viel größer. Da hat man viel mehr drüber nachgedacht. Das ist wahrscheinlich viel aufwendiger gewesen. Auch was für Namen auf diesem Album mit draus sind. Allein, dass der bei Stop Trying to Be God zum Beispiel Stevie Wonder rangeholt hat, um diese Mundharmonika zu spielen. Das sind halt so Sachen, das würde eine Cardi B niemals machen. Und das sind halt. Das ist ja halt gut, immer so ein bisschen das Ding, was will man im Rap haben? Will
wie
man
war das? Jetzt gewinnen die Frauen plötzlich, ja?
Ja, es geht mir gar nicht darum, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann
ist. Vielleicht ist es eine gewisse Frauenquote. Vielleicht ist es eine gewisse Frauenquote.
Es hat garantiert auch ein Statement mitgeredet bei der Entscheidung. Aber es ist halt, man sollte ja immer noch auf die Musik gucken.
Auf dem Album von Cardi B waren 21 Savage, J Balvin, Chance the Rapper, Migos.
Ja, natürlich. Also ich wollte nicht sagen, dass das Album schlecht wäre oder keine großen Namen drauf wären. Ich meinte nur, Travis Scott Album und Daytona auch sind einfach vom Sound her sehr viel diversere Alben, würde ich einfach sagen. Und
super Alben, ja.
Fand sie schon deutlich. Ich glaube, die werden auf Dauer langlebiger sein als Cardi B.
Also da habe ich eben schon meine Zweifel der Auswahlkriterien. Ich weiß nicht, wonach diese Jury aussucht. Das ist ein Fragezeichen.
Das ist ja auch jeweils der individuelle Akademiker sozusagen, Akademie und Zugehörige dort, kann ja relativ frei seine Entscheidungen fällen. Der muss das ja nicht absprechen mit den anderen.
Ich glaube auch, Invasion of Privacy kam deutlich vor Astroworld zum Beispiel im Jahr raus. Also es hatte deutlich, oder es kam glaube ich sogar noch ein Jahr vorher raus. Also es hatte viel mehr Zeit, sich zu entwickeln.
Gibt es eigentlich Informationen darüber, genaue Stimmenverteilung und sowas, das wird, glaube ich, nie bekannt gegeben. Ne? Wie eindeutig der Gewinner
Clemens,
war.
Clemens, hast du dich vorbereitet auf die Folge?
Nicht genug scheinbar. Invasion of Privacy kam am 6. April raus, 2018.
Aber ich glaube, das bleibt privat. Astro
war deutlich später,
mit
ne?
Wie viel Stimmen, ja, Vorsprung, die Nummer 1 vor Nummer 2 gewonnen hat, war das wirklich eine eindeutige Entscheidung? War das nur ganz knapp, hauchdünn?
Genau, 3. August.
Ich glaube, diese Entscheidungen werden so nicht bekannt gegeben.
Nee, also das bleibt, glaube ich, wie bei den Oscars relativ.
Und dann bleibt nur so eine einsame Grundsatzentscheidung,
ich
das glaub, ist die Nummer 1.
Die Oscars
eins,
sind ne? noch härter, noch kleiner. Ja, ja. Ne? Die Oscar ist so eine ganze Oscar.
Da kannst du mit einer Stimme gewinnen und dann.
Da gibt es ja auch ganz viele
Oscars
Verschwörungen.
Oscars ist ein ähnliches System. Die haben ja auch eine Akademie, in der Filmschaffende drin sind. Und da werden dann wieder in dieser Akademie, die haben sie jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, umgebaut. Also da wurden jetzt erstmal Jüngere und also das durchschnittliche Mitglied war bisher über 60 Jahre alt, weiß und männlich. Ja. Das war das durchschnittliche Mitglied. Und inzwischen nehmen sie viel mehr junge Leute auf, viel mehr schwarze junge Leute auf und auch weibliche Personen werden auch mehr aufgenommen. Das sind die Bevorzugten bei der Aufnahme in die Akademie, um die jetzt halt über die Jahre so ein bisschen einen Generationswechsel zu machen. Und Leute, die über 65 sind oder so, fallen automatisch aus der raus oder irgendwie sowas in die Richtung.
Das heißt, die entscheidenden Leute dürfen nicht mehr mitmachen. Ich meine, diese Runde schafft ja auch schon
Leute,
die richtige Wendung, dass zumindest die jungen Leute mal jetzt teilnehmen.
Du gehst nicht auf das Alter von deinem Gast ein.
Ja, und es wurde
wie, ich muss jetzt gehen.
Ich habe ja nur die Entscheidung
der Oscar-Akademie. Ja, was.
Da habe ich ja ein halbes Jahr.
Nee, aber die haben halt gesagt, das Problem ist halt, dass viele Leute die Filme nicht gesehen haben und so weiter und so fort.
Also Oscar
und dann
renken sich da auch die Gerüchte drüber, dass du dir den Preis kaufen kannst und so.
Ja, natürlich.
Sachen.
Also da gibt es ja immer die Verschwörung.
Wie gesagt, ich glaube, diesen ganz feinen Detailinformationen, die gibt es so nicht für jeden zur Verfügung. Nee. Bei Eurovision Song Contest, um noch einmal kurz darauf einzugehen, werden ja jetzt zumindest auch mal ein bisschen mehr Zahlen genannt. Was hat die Jury entschieden? Was haben die Zuhörer entschieden? Wie sind da die Wertungen gewesen?
Das ist dann wie in diesen Fernsehshows früher, wo dann der Experte mit dem Koffer in die Sendung reinkam und sagte, oh, das ist der nicht manipulierbare Koffer, den er jetzt auspackt und da werden alle Ergebnisse zusammengefasst.
Ja, bei den Oscars gab es ja dann auch diese komische Diskussion, ob eventuell, die haben ja vor 2 Jahren oder so als La La Land vielleicht bester Film geworden wäre, da wurde der falsche Umschlag auf die Bühne gereicht und dann kam doch Moonlight als bester Film und dass das eventuell doch geplant war oder so. Da gibt's ganz viele Verschwörungen drum, aber bei den Grammys ist es was Ähnliches.
Okay.
Gut, machen wir mal bestes Album zu und ja, ich würde sagen, wir haben in der Rap-Kategorie die meisten Sachen ja auch schon besprochen mit This Is America, das auch viel abgeräumt hat. King's Dead vielleicht noch ganz interessant. Beste Rap-Darbietung hat King's Dead und Bubblin' gewonnen von Anderson .Paak. Weiß jemand von euch, warum da plötzlich 2 Preise ausgelobt wurden? Ob das normal ist in so einer Kategorie? Weil es gab noch 2, 3 andere Kategorien, wo 2 Preise ausgelobt wurden.
Ja, ich glaube, wenn die gleiche Stimmenzahl da
ist. Ja, wahrscheinlich. Also es ist auch vollkommen verdient, weil es beides großartige Songs sind, die auch wirklich gut performt wurden. Also bei Rap-Darbietung geht es, glaube ich, um die Performance im Rap dann. Und das war wirklich flow-technisch großartig, was sie da haben.
Offizielle Bezeichnung ist immer Best Rap und Sung Performance. Immer so mit Schrägstrich getrennt. Ne?
Also wahrscheinlich dann wirklich die stimmliche Leistung. Und die war wirklich ganz groß bei den beiden
Song
Songs.
Performance.
Genau.
Da waren auch beides, also muss man beides geile Songs, ne?
Absolut.
Bubblin',
da hatte ich so lange Ohrwurm von, großartig.
Ich vermute, die haben exakt die gleichen Stimmzahlen bekommen.
Wahrscheinlich.
Und dann werden die gleich
bekommen. Ist auch schön, dass beides gewonnen
hat. Tai heißt ja eigentlich Krawatte, aber Tai, gibt's das nicht auch? Wer kann Tennis? Kommt das nicht? Gibt's da nicht Tiebreak?
Tiebreak.
Tiebreak, genau.
Tiebreak.
Ja, ich weiß aber gerade auch nicht mehr genau, was
das ist. Bei Gleichstand dann, ja, ne? Also das wird Gleichstand heißen.
Ja. Dann bester Rap-Song hat God's Plan von Drake gewonnen. Was auch ganz interessant war, war seine Rede danach, weil er halt auch schon auf die Bühne kam und dann sich fast schon entschuldigt hat, dass er diesen Preis gewonnen hat und gesagt hat, hey Leute, im Endeffekt ist es egal, wer hier auf der Bühne steht. Ihr habt alle gewonnen, wenn Leute zu euren Konzerten kommen, Leute eure Alben kaufen und Leute eurer Musik zu hören, was ja eine tolle Botschaft ist. Und das hat er auch noch so ein bisschen ausgeführt. Und dann fuhren die Organisatoren die Musik hoch, um ihn halt abzudrängen und haben ihn dann mitten im Satz abgeschnitten, um in die Werbung zu gehen. Und das war halt auch so ein bisschen so, er lobt hier gerade den Bottom of the Music Business so ein bisschen. Also die Leute, die halt wirklich unten Basisarbeit leisten. Und ja, dann gehen wir jetzt in die Werbung, um diesen Preis zu finanzieren. Naja,
so. Dazu muss man also das American Film Business verstehen. Das Ganze wird finanziert durch Werbung und sowas.
Natürlich,
und
aber es ist eine Sekunde ein
Werbung, ja klar, aber eine Sekunde Werbung gekappt bedeutet ja, dass irgendein Kunde, der eine Million dafür bezahlt hat, plötzlich weniger Sekunden bekommt. Das werden die nicht zulassen.
Natürlich.
Also das muss auch Mr. Drake kennenlernen. Ne?
Aber es ist halt ein bisschen schade einfach, dass dann diese Zeit nicht angeräumt wird.
It's business, man. Ne?
Ja.
God's plan quasi, ja.
Was ich spannend an Master's der Kategorie plan. Fand, was wir eben bei Best Song vergessen hatten oder was ich vergessen hatte, es sind deutsche Nominierungen dabei gewesen.
Ach ja.
Bei Best Zed. Song war es In the Middle, war es Zed, Anton aus Kaiserslautern.
Ja.
Und in the Rap Middle. Song ist es jetzt Sicko Mode, wo ich weiß nicht, wie der Künstlername gerade von den beiden Jungs ist. Wie heißen sie nochmal, Clemens, du weißt
es? The Crowds?
Nein, nicht The Crowds.
Nee, ja, The Crowds war deutlich, aber auch mit C waren das. The Q-Beats,
genau. Und mit OZ. Ich hoffe, hier mache ich nicht schon wieder einen Namensfehler. Das ist OZ, der ist, glaube ich, Schweizer.
Habe ich auch letztens gelesen, die Zahlen von dem Typen sind unnormal gewesen letztes Jahr.
Von wem jetzt?
OZ.
Ja, OZ ist im Olymp der Stars angekommen. Ne? Nach vielen verschiedenen Sachen hat der es, glaube ich, jetzt richtig geschafft. Und Q-Beats auch mit ganz vorne. Und Zed, gut, der hat ja schon einen Grammy gewonnen 2014, glaube ich. Zed ist ja schon Grammy-Gewinner. Also auch hier wieder eine ganz kleine Beteiligung an Deutschen mittlerweile, an den großen Preisen.
Das war zusammen mit Maren Morris dort, ne? Ja.
Mit Gray, den beiden Jungs.
Ja, genau. Q-Beats sind ja auch gigantisch in den USA. Also die haben fast in jedem Hit das Sample gebaut letztes Q-Beats Jahr, glaube ich. Q-Beats
habe ich gesehen im Billboard eine relativ hohe, ich glaube, ich weiß es nicht, ich will keine Zahl sagen, aber einige Wochen Billboard Top 10, glaube ich sogar. Also die waren relativ lange in den Charts.
War schon mit dabei. Ja. Also wenn man mal diese Song of the Year da auch nochmal genauer guckt, dann sieht man dieser Brandy Carlile, wie heißt sie, Carlile, ja?
Ja.
Auch immer wieder so in diesen The Joke dort, auch immer wieder Songs, die vielleicht in Spotify bisher noch nicht so wahnsinnig super Wahnsinns-Millionenzahlen dort gemacht haben, aber die werden immerhin mit aufgeführt. Und das finde ich auch immer wieder ganz spannend, dass so ein Song, der für mich immer sehr Beatlesque dort ist, wir müssen den glatten mal gleich kurz nochmal hören, dort darf ich ihn kurz anspielen?
Ja, klar.
Dass dieser Song dann immer wieder mit einer wunderbaren Dur-Tonika und geht dann das Ganze wiederholt sich dann einfach mit dieser schlichten Akkordformel einen sehr beeindruckenden Song dort auf die Beine stellt dort. Finde ich auch klasse, dass sowas als Song des Jahres überhaupt zumindest nominiert wird. Und das wird so einer Künstlerin auch enorm helfen, weil ihre Szene ist natürlich verglichen jetzt mit der Rap und der anderen Mainstream-Szene, geschweige denn Country oder sowas, so nicht mithaltfähig. Ne? Aber so einen Song dort zu nominieren, finde ich wirklich klasse. Clemens, du musst ihn gleich mal anspielen.
Welchen Song nochmal?
Brandy Carlile, The Joke.
Ah ja, das kann ich gerne mal gerade raussuchen.
Ne?
Du musst jetzt auch gleich los, glaube ich.
Ja.
Ne? Deswegen würde ich sagen, können wir ja nochmal kurz sagen, kann jeder ja nochmal eine Sache herausheben, die er interessant fand jetzt vielleicht.
Ja.
Beim Grammy.
Also ich würde, glaube ich, herausheben, dass die Kategorie, jetzt muss ich da schnell irgendwie hinkommen, damit ich nichts Falsches sage, über die Produzentenkategorie.
Record of the Year?
Nee, Producer. Wo ist es?
Der ja, wenn du jetzt gerade raussuchst, dann kann ich ja kurz mal The Joke anspielen.
Ja, dann spielen wir doch mal The Joke an. Come on.
Gute Idee.
Lädt das Internet, bitte?
Ich spiele schon mal vorsichtig an. Ja,
mach das auf jeden Fall, weil Spotify weigert sich gerade, Internet zu finden.
Das ist, so ist die Welt. Die einfache Gitarre geht natürlich dann doch immer irgendwie. Okay, sie ist mal nicht so richtig gestimmt, aber sie geht.
Ja, aber Brandy Carlile auch sehr, sehr klein. The Joke hat gerade mal 6 Millionen Listenings. Hier ist er. Don't ever let them steal your joke.
Na klar, mit Rap verglichen, wie soll dieser arme Song sich da durchschlagen? Ne?
Ja, das ist schon ein bisschen fies, aber man sieht es ja auch, dass sowas immer wieder groß werden kann, wie zum Beispiel jetzt bei einer, wie ist die nochmal?
Ich meine,
Lana Del Rey zum Beispiel macht ja was ganz Ähnliches, die ja auch groß geworden ist mit sowas.
Oder auch Adele oder sowas, ne? dass die überhaupt so weit gekommen sind. Und dann diese ganz einfache Folge dort und eben in dieser ganzen Grandiosität. Ich finde das, eine große Auszeichnung, dass so ein Song als wirklicher, möglicher Gewinner zumindest schon nominiert
wird. Ja, wie gesagt, zahlenmäßig, also gerade bei Spotify nicht zu melden, der Song. 6,5 Millionen Listenings, das schafft inzwischen jeder Deutschrap-Künstler. 2,5 Millionen monatliche Hörer. Klar. Das ist schon
das
schön, dass sowas
einfach
so gewertschätzt
wird. Das wäre
schon
eine große Nummer, ne? Da bist du schon bei der obersten Spitze
von
Deutschrap
angekommen. Ja, das war jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber... Es ist halt für den Song des Jahres schon sehr wenig.
Es ist so wichtig, dass die da so eine Vielfalt haben. Komm, dann sage ich jetzt mal mein erstes Fazit.
Schön, dass wir nur noch Zahlen gehen,
Sage ich mal mein erstes Fazit. Ich finde das wirklich aufregend, dass speziell dieser Grammy mal bestimmten Tendenzen Mut macht. Dass man den Song nicht immer mit einfach Strophe, Refrain aufarbeiten muss, sondern dass man mal so große Teile kollagieren kann. Dass man auch mit bestimmten Sachen mal einfach sich tapfer nach vorne traut, die es so bisher nicht gegeben hat. Das unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Geschlecht oder sowas, die Tore da geöffnet werden, finde ich ein wirklich großes Statement des diesjährigen Grammy-Auszeichnungs-Award-Geschehens.
Ich fand die Show auch sehr schön. Alicia Keys hat es auch gut gemacht, fand ich. Sie hat auch einen schönen eigenen Musikpart gehabt, wo sie zwischen den zwei Flügeln saß und beide gleichzeitig gespielt hat. Das war auch wirklich ganz cool, weil sie da auch so ein Medley gespielt hat an Songs, die sie gut fand, persönlich so. Und dann am Ende noch New York State of Mind gespielt hat.
Muss man erstmal können, an zwei Flügeln.
Mhm. Wie hieß es nochmal? Empire State of Mind, genau so hieß der Song, mit Jay-Z zusammen ja eigentlich auch. Das war sehr schön, sehr, sehr viele große, tolle Musik-Acts, die dort aufgetreten sind, auch Dolly Parton,
die Legende dort.
Die ja auch eine große Würdigung hatte mit den ganzen Liedern, die sie zusammen gespielt haben. Willst du noch was anspielen?
Ja, ich muss an Jolene, immer so piepsig oder so, wie das gemacht. Aber alle haben gesagt, das ist natürlich ein Song, den man wirklich kennen muss und so weiter und so fort. Dolly Parton ist eine Legende.
Den kennt ja in Deutschland durch die Boss-Hoss jetzt auch wieder jeder.
Stimmt, die haben es gemacht.
Was ich bei ihr ein bisschen schade fand, ist, dass sie halt inzwischen zu so einem absoluten Botox-Gesicht geworden ist, was ich halt immer ein bisschen, das ist halt Amerika. So.
Neulich habe ich ein Bild von Fräulein Menke gesehen, wir kennen auch Fräulein Menke. Auch diese Dame hat einige gravierende Zeichen im Gesicht hinter sich gebracht dort. So ist das einfach. Das ist ein erfülltes Leben und das lässt Spuren zurück.
Ja, aber es ist ja bei eigentlich schön, wenn man die halt Spuren keine, sieht. Ne? Und bei ihr alles nach hinten
aber das sind ja auch irgendwie Spuren. Ich wollte noch abschließend sagen zur Kategorie Producer of the Year. Da war eine Frau nominiert, Linda Perry. Das ist
immerhin.
In der normalen Popwelt ist die Quote.
Das war doch in den 90ern die Dame
Riesenhit
überhaupt.
Hat die Frau gemacht. Das ist für Producer eine super ungewöhnliche Quote. Also auf 50 Männer, die ausgezeichnet werden, kommt maximal eine Frau. Ich glaube, es war die erste Frau wieder seit 10 Jahren oder sowas, die überhaupt in der Kategorie auftauchte. Und auch in den aktuellen Pop-Songs, in der aktuellen Popmusik tauchen Frauen als Produzenten so gut wie gar nicht auf. In anderen Kategorien immer wieder, aber in der Kategorie produziert bei Frauen fast nichts.
Technik gleich Mann, ja.
Da machen wir eine neue Folge auf, woran das liegen könnte. Ich fand es auf jeden Fall spannend, dass dort Linda Perry nominiert wurde. Dass Pharrell Williams gewonnen hat, konnte ich neben Kanye West und neben Boy Wonder ehrlich gesagt auch nicht ganz nachvollziehen. Aber ja, Pharrell Williams hat es, glaube ich, auch insgesamt irgendwie verdient, da mal so eine Auszeichnung, so eine Riesenauszeichnung bekommen. Ich glaube, es war seine erste, ich weiß es aber nicht.
Ja, das fand ich nämlich, das wollte ich mich auch noch erwähnen, dass ich ich bin ja selber heimisch im Rap, deswegen kann ich da am meisten zu sagen. Aber ich fand es sehr merkwürdig, dass Kanye in diesem Jahr nur bei Daytona halt für die Produktion mit nominiert wurde, aber mit seinen eigenen Sachen, weißt du, so Kitsy Ghost hat er ja gemacht, Ye hat er gemacht, beides wirklich, wirklich qualitativ unglaublich gute Alben gewesen. Ja, ein Nas-Album, das war jetzt, glaube ich, auch nicht so relevant, dass es da reingehört hätte in
es
die Kategorie. Aber es, ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich fand es halt ein bisschen schade, dass er mit seinen Solo-Sachen nicht nominiert wurde. Aber das liegt wahrscheinlich auch wieder an diesem Political Correctness-Ding, weil er ja momentan Trump sehr, sehr doll hinterherläuft. Und das hätte man dann vielleicht schwer vereinen können, wenn er da mit einer Make America Great Again Cap im Publikum gesessen hätte oder so. Das kann man so vielleicht
deuten. War der eigentlich
da? Ich habe ihn nicht gesehen. Sie haben ihn auf jeden Fall nicht eingeblendet. Sie haben andauernd BTS eingeblendet, die großen K-Pop-Leute. Zed war auch andauernd im Bild.
Ja, den habe ich auch oft gesehen.
Selena Gomez hat man oft gesehen. Also da hat man schon ein bisschen die Leute genommen, die halt nichts Negatives jetzt sagen.
Also die versuchen schon ein sehr deutlich korrektes Bild abzuliefern.
Auch das, die haben ja auch so eine... Die verstorbenen Leute des Jahres gezeigt, wo sie dann auch irgendwann mal hatte ein Medium gefragt, ob XXXTentacion damit drin sein wird. Und die haben gesagt, ja, wir versuchen alle Berühmtheiten damit reinzunehmen. Er ist am Ende nicht aufgetaucht, weil er ja mit diesen Anschuldigungen konfrontiert war, dass er seine Freundin wohl geschlagen hätte oder so. Und das fanden halt auch viele komisch, weil und sie halt gesagt haben, ja, wir gucken, wir können ja nicht alle Leute mit reinnehmen. Aber die hatten da Leute drin, von denen, die hatten so Albumcover-Gestalter mit drin und Leute, also, von denen wahrscheinlich noch nie jemand gehört hat, die wahrscheinlich eine wichtige Rolle in der Musikszene gespielt haben. Aber Leute, die halt echt heutzutage niemand mehr kennt, die gestorben sind. Aber dann einfach so ein Riesenfall wie XXXTentacion, der halt wirklich in Amerika viel ausgelöst hat, einfach wegzulassen, ist halt irgendwie komisch, obwohl er natürlich eine umstrittene Persönlichkeit war.
Ja gut, das sind verschiedene Bewertungen, das hat auch was mit wiederum hier mit Alter und sowas zu tun. Hypnosis hieß, glaube ich, mal so die große Covergestalterfirma, die hat die 60er, 70er, 80er vielleicht noch ein bisschen, extrem beeinflusst. Pink Floyd oder auch Led Zeppelin und solche super Großacts wären nicht so groß geworden, wenn sie nicht solche Covergestalter damals gehabt hätten. Insofern hatte das schon seine Wichtigkeit.
Ich will das überhaupt nicht runterreden, ja, ich mache ja selber auch manchmal Cover.
Ja, ja, nein, aber damals war noch mal so ein LP-Cover war noch mal was ganz Eigenes.
Absolut, wenn man sich dann
das nur um den Finger hochzuhalten.
LP-Cover können Sachen legendär machen, wie Sgt. Pepper zum Beispiel. Ohne das Cover wäre es wahrscheinlich nicht so legendär geworden.
Auch hier wieder, ich finde das wahnsinnig schwierig, aus dieser Fülle von großen Namen und großen Legenden dort dann nur 2, 3, 4, 5 auszuwählen. Ja, aber
es ist halt ich glaube auch, ein Problem im Nachhinein ist oft, man vermischt, was 2018 los war. Man hat noch Fetzen von 2017, man hat den Anfang von 2019 im Kopf. Man vermischte auch ganz viel und hat nicht mehr genau auf dem Schirm, was alles in so einem Jahr eigentlich passiert.
Ja gut, und verstorben ist ja dann nochmal eine andere Kategorie, das muss ja nicht
die Aktivität. Hat er in dem Jahr auch wirklich noch einen Hit gemacht und sowas, also da...
XXXTentacion hat ein Nummer 1 Album gemacht, der hat mit Sad einen der größten Songs des Jahres gehabt, also
in dem Beispiel,
so gesehen jetzt schwierig dagegen zu argumentieren.
Aber da sind ja auch echt viele nicht nominiert worden, die mir auch einfallen würden, die schon noch Musik gemacht haben im letzten Jahr, also da wird ja auch nur die
Spitze des Eisbergs nominiert. Ich meine ja auch nicht, dass man die nominieren sollte, sondern es gab ja eine Video-Einblendung, wo die ganzen Toten gezeigt haben, teilweise Songs angespielt haben und so, wo natürlich dann auch Avicii mit drin war, Mac Miller war mit drin, aber dann so einen großen Todesfall rauszulassen, ist halt irgendwie komisch, auch wenn er natürlich eine Kontroverse auslöst. Aber das ist jetzt nur so am Rande. Und wo du nur meintest, man vermischt viel.
Chris Gerringer war auch nominiert.
Man vermischt viel. Bei bester komponierter Soundtrack für visuelle Medien hat Black Panther am Ende gewonnen. Das war bester Song. Bester komponierter bester Soundtrack.
Ah, ja,
also bestes Hintergrundgedudel. Das hat Black Panther am Ende auch gewonnen, auch wenn ich da denke, so, das war sicher nicht der beste Soundtrack. Aber was dann noch nominiert wurde, fand ich interessant. Blade Runner 2049 und Shape of Water war mit drin und The Last Jedi. Alles Sachen, die 2017 rausgekommen sind.
Okay.
Wo ich wirklich denke, so, what, warum sind die ja in 2018 in der Nominierung mit drin? Also für die Preise 2018, das sind Film, alles Sachen, die letztes Jahr schon im
Film
Oscar
geht
waren.
Wahrscheinlich seine eigenen Zeitwege. Das dauert, bis da so ein Soundtrack groß wird.
Bisschen komisch. Sowas, ne? Ich glaube, dann haben wir die Lage der Grammys ausreichend zusammengefasst.
Das war der Grammy.
Der Grammy-Podcast.
Sind wir auch sehr gespannt, was 2020 genau. Dann, also in 20 mit 19 dann mit rauskommt, 19, ob sie die Quoten halten, ob da
oder ob dann plötzlich nur noch männliche Produzenten wieder im Vordergrund
oder vielleicht
stehen.
Oder nur noch weibliche.
Oder nur noch Frauen.
Nur noch, Frauen.
Nur noch schwarze Frauen, die am besten noch homosexuell sind und dann haben wir es ganz divers. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht können wir uns ja nächstes Jahr einfach nochmal in dieser Runde zusammensetzen und dann gucken, was sich geändert hat. So.
Ja, dann bringen wir hier auch mal eine Frau rein. Da
habe ich direkt mal jetzt den öffentlichen Druck aufgesetzt, dass du wiederkommst hier.
Ja, gerne.
Und, okay. Am Ende kann ich noch sagen, bewertet uns bitte bei iTunes, das hilft uns sehr weiter. Wir haben letzte Woche, glaube ich, unsere erste Bewertung gelesen, das hat uns sehr, sehr gefreut. Genau, hört diesen Podcast, das macht auf jeden Fall mir Spaß und ich danke Volkmar Kramertz für die Zeit, die du uns geliehen hast. Und Daniel natürlich, kommst hoffentlich nächstes Mal nochmal wieder.
Sehr gerne. Mach's gut, Clemens.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Clemens, danke. Tschüss.